Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Unter anderem suchen wir nach Stasi Raubgold. Und dann fragen wir auch, ein Jahr danach, wie der Fall Relotius den Journalismus verändert hat. Clemens Höges aus der Chefredaktion des Spiegel ist immer noch entsetzt.
Er hatte alle Möglichkeiten, Geschichten zu machen, die gut sind und stimmen. Warum musste er fälschen? Für eine Geschichte um Klimawandel. Er sollte nach Kiribati, Inselgruppe in der Südsee, fliegen. Und soweit wir wissen, ist er nicht nach Kiribati geflogen. Hat aber so getan, als wäre er nach Kiribati geflogen. Warum das? Ein Journalist, der mal eben nach Kiribati fliegen kann und dort eine Reportage schreiben kann, warum erfindet man das dann? Warum? Ich verstehe es nicht.
Genau vor einem Jahr war unter anderem der Journalist Juan Moreno daran beteiligt, etwas aufzudecken, das den deutschen Journalismus erschüttert hat. Die Lügen eines angeblichen Star-Reporters Klaas Relotius. Und jetzt bekommt Moreno unter anderem dafür den Preis Journalist des Jahres des renommierten Medium-Magazins. Guten Abend, Herr Moreno.
Hallo, guten Abend.
Und ich gratuliere natürlich auch.
Vielen Dank.
Wie wichtig ist das, so ein Titel, Journalist des Jahres?
Ich habe mit meiner Mutter gesprochen, die in Südspanien lebt, und dann habe ich Periodista del Año gesagt und so. Das fand sie schon sehr beeindruckend.
Das klingt auch noch ein bisschen toll.
Es klingt schon toll, ja. Nein, es ist natürlich, diese Jury besteht ja aus Kollegen. Ich glaube, es sind rund 100 Kollegen. Und das ist natürlich toll. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darüber, aufrichtig. Und das ist wie bei den Grimme-Preisen: wenn Sie wissen wollen, wie unwichtig die sind, fragen Sie die Leute, die keinen bekommen haben. Und das ist wahrscheinlich bei den Radiopreisen ähnlich. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich.
Wenn es also die Kolleginnen und Kollegen selber vergeben, sind die Ihnen dann vielleicht dankbar für Ihre Recherchen, auch dankbar für die Aufdeckung des Falls Relotius?
Ich glaube schon. Ich glaube, es ist eine seltsame Situation, weil natürlich dieser Fall Relotius ein Erdbeben für viele in dieser Branche bedeutet hat. Klaas Relotius kann man mit Fug und Recht Betrüger und Lügner und Hochstapler nennen. Und er hat dieser Branche, die es ohnehin sehr schwer hat, weil die ökonomische Situation nun mal ist, wie sie ist, einen Bärendienst erwiesen. Es gibt die Fake-News-Debatte. Viele Menschen glauben den Medien grundsätzlich in nichts. Und sagen wir mal so, die Leichtigkeit, mit der ich früher solchen Fake-News-Krakelern entgegengetreten bin, die ist ein bisschen dahin, weil sie haben in der Tat einen Punkt. Klaas Relotius hat über Jahre für ein sehr seriöses Magazin gelogen, betrogen, erfunden, manipuliert. Und das tut weh, und das tut vor allem vielen Journalisten weh, ja.
Aber er ist nur einer und es gibt vielleicht noch eine Handvoll andere. Aber ist das wirklich ein weit verbreitetes Phänomen, dass Journalisten lügen?
Nein, das glaube ich nicht. Es wird gerne so getan. Ich glaube, dass es Interessen gibt von bestimmten, teilweise auch Parteien und auch gerade von Leuten, die sehr hart kritisiert werden, dass man daraus gewissermaßen so eine Problematik generiert, die völlig... Ja, die insinuiert, dass es völlig normal ist, dass man Geschichten erfindet, dass man als Journalist lügt. Wir sind ja hier unter Kollegen, Sie wissen ja, wie es ist. Ich weiß nicht, wie viele Leserbriefe Sie bekommen, in denen steht, dass Sie der Lügenpresse, der Systempresse, dass Sie ein Relotius sind. Das ist real. Das
ist ein Schlagwort geworden.
Auch, ja, es ist natürlich ein Schlagwort geworden. Das ist real, und das höre ich ehrlich gesagt von relativ vielen, auch von Leuten, von denen ich eben nicht dachte, dass sie das glauben. Konkret eine sehr gute Bekannte, eine Frau, die ihre Tochter in derselben Kita hat, in der ich auch meine Tochter habe, hatte das mitbekommen mit Relotius und meinte dann irgendwann zu mir, naja, aber ist das wirklich sowas Schlimmes? Machen das nicht viele? Und ich dachte, nein, es machen eben nicht viele. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass man als Journalist lügt. Es mag sein, dass Leute sich das einreden und dass Leute das auch eingeredet wird. Aber ich finde, dagegen müssen wir als Journalisten schon auch klar Stellung beziehen.
Diesen Dialog musste ich auch schon des Öfteren
führen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Dass eine grundsätzliche Skepsis herrscht, die natürlich stärker geworden ist nach dem Fall Relotius, oder? Die auch vielleicht durch die Aufdeckung selber, durch die sehr ehrliche und sehr schmerzhafte Aufdeckung, auch für den Spiegel, auch für andere Medien, nicht wirklich abgenommen hat? Oder wie ist Ihr Gefühl?
Naja, was wäre denn die Alternative gewesen? Ehrlich gesagt wusste ich ja ziemlich genau vor einem Jahr, als diese Sache dann bekannt wurde, von wem werde ich denn Applaus bekommen? Also wer freut sich wirklich? Sie haben ja klugerweise gefragt am Anfang, ob ich mich darüber freue, dass gerade Journalisten mir diesen Preis gegeben haben. wir wurden alle beschmutzt durch Relotius. Das darf man nicht vergessen. Die meisten, die da draußen sind, hören Relotius und verbinden damit nicht den Fall eines Hochstaplers, eines Betrügers, der in einem speziellen Magazin über einen gewissen Zeitraum gelogen hat, sondern er sagt, ha, Journalisten, kennst du einen, kennst du alle. Und es ist eine schwierige Situation für Journalisten. Aber ich glaube, wir müssen unseren Lesern, Hörern, Zuschauern entgegentreten und ihnen sagen, also, wir machen Fehler. Wir haben auch Lügner in unseren Reihen. Wir versuchen, das in Ordnung zu bringen. Und ich glaube, natürlich gab es in der Vergangenheit eine Entwertung der Nachricht durch Social Media. Aber wir müssen verhindern, dass es eine Entwertung der Wahrheit gibt. Und dagegen müssen wir uns wehren und müssen uns den Leuten auch klar machen, glaube ich. Es können Fehler passieren, aber es ist nicht etwas, was wir planen, was wir bewusst manipulieren. Das stimmt einfach nicht.
Was hat sich ein Jahr nach Relotius im deutschen Journalismus verändert?
Also es hat sich einiges verändert. Es gab sehr viele Diskussionen, einige Branchentreffen, gerade so in der ersten Hälfte des Jahres, hatten die Stimmung einer Beerdigung. Da war Betroffenheit, da war Schock, da war auch Fassungslosigkeit, dass jemand das über so lange Jahre machen konnte. Und dann begann so ein Prozess, in dem man bei Verlagen sich überlegt hat, wie gehen wir damit um? Und es wurden tatsächlich Mechanismen versucht zu etablieren. Also einige Magazine kontrollieren jetzt per Zufallsgenerator Artikel, unabhängig davon, ob der Autor jetzt bekannt oder unbekannt ist. Kann es also immer wieder sein, dass der eigene Text dann nochmal genau geprüft wird. Andere haben, wie gesagt, Richtlinien etabliert. Ich muss ehrlich sagen, was ich so höre, ist, dass eine Konsequenz, die ich relativ wichtig gefunden hätte, nämlich, dass man entscheidet, wir müssen in die Qualität des Journalismus investieren. Und das geht eigentlich nur, indem man in die Menschen investiert. Das heißt im Zweifel, indem man freie Journalisten besser bezahlt, um ihnen mehr Zeit zu geben, um die Arbeit, die zu leisten ist, ordentlich zu machen. Das ist nicht passiert, weil es Sparzwänge überall gibt. Es ist auch in großen Magazinen und auch Verlagen eben nicht dazu gekommen, dass man sagt, so, wir schicken jetzt bei größeren Geschichten immer einen Fotografen mit, das Vier-Augen-Prinzip. Auch davon ist nicht die Rede, weil das alles Geld kostet. Ich finde, verständlicherweise, die Situation ist, wie sie ist. Man verdient weniger als früher. Nicht nichts, das wird nämlich auch gerne gesagt, man verdient nur weniger und nicht mehr so wahnsinnig viel wie früher.
Als Verlag?
Als Verlag, genau. Aber man muss, glaube ich, in das Produkt investieren. Wenn das Produkt Qualitätsjournalismus heißt, geht das meiner Meinung nach nicht, indem man jetzt Leitlinien aufschreibt, sondern indem man einfach tatsächlich im Zweifel freie Journalisten besser bezahlt. Und zwar so bezahlt, dass sie eben nicht gezwungen sind, noch nebenher Content zu liefern für irgendwelche Unternehmen, die Magazine für ihre Kunden anbieten, sondern tatsächlich freie Journalisten so bezahlt, dass sie von der Arbeit, die sie als Journalisten machen, leben können. Und das ist in der Tat, wenn man sich damit befasst, heutzutage für viele fast nicht mehr möglich.
Dann sagen dann viele Verlage, wie sollen wir das bezahlen? Der Markt ist so volatil und es ist schwierig, gerade auch in einer Phase, wo die Digitalisierung ja fast schon abgeschlossen ist für die meisten Verlage, wo eigentlich die, bleiben wir mal bei der Zeitung oder bei der Zeitschrift, eigentlich das Gedruckte ja irgendwann in den nächsten Jahren verschwinden wird, das aktuelle Gedruckte, tatsächlich im Internet Geld zu verdienen mit den Bezahlschranken, mit all dem, ist es ja schwieriger geworden. Das sagen die Verlage eben, ne?
Natürlich werden die das sagen, aber das haben die schon immer gesagt. Es war immer schwer, Journalisten gut zu bezahlen. Aber die Frage ist, auf den Gedanken zu kommen, ein Produkt besser machen zu können, indem man weniger investiert. Denn die Konsequenz von Sparmaßnahmen ist sicherlich nicht mehr Qualität.
Unabhängig davon, von diesen wirtschaftlichen Zwängen, ist ja generell zu beobachten, dass ich sag mal in einer Welt auch vieler Social Media Lügen und Halbwahrheiten, dass ja gesicherte Informationen wirklich Gold wert sind. Und dennoch hat man den Eindruck, dass in gesellschaftlichen Debatten das Irrationale, egal wie gesichert eine Information ist, das Irrationale überwiegt. Also was bedeutet das für Sie als Journalist?
Es ist, glaube ich, ich habe mich mit einem relativ er weiß nicht, dass ich ihn jetzt zitiere, darum werde ich seinen Namen nicht nennen, aber einen relativ bekannten Kopf, der in vielen Talkshows aktuell ist, mit dem habe ich mich unterhalten und ihn gefragt, was sich seiner Meinung nach in den letzten Jahren geändert hat, wenn er mit, in Anführungszeichen, diskutieren der anderen, die anderer Meinung sind, unterhält und debattiert. Er sagt, wir können uns heute gar nicht mehr mal auf die Fakten einigen, auf der die Diskussion losgeht. Also nehmen wir die Frage Klimawandel. Debattieren wir in vielen, vielen Bereichen noch heute darüber, ob dieser Klimawandel real ist. Und das zieht sich durch ganz viele Bereiche. Und genau diese Situation erlebt man immer wieder. Und dem kann man am Ende nur begegnen mit gutem Journalismus, der, oder von mir aus mit der Überzeugungsarbeit, dass es Fakten gibt und die muss man an den Tag legen, die müssen die Basis für eine Diskussion sein. Und wenn wir nämlich anfangen, selbst das anzugreifen, und das klingt jetzt utopisch, aber ehrlich gesagt muss man, glaube ich, nur nach in die USA schauen, wie dort die Debatte läuft, oder von mir aus nach Osteuropa in Teilen, ehrlich gesagt auch in Teilen von Italien, seit neuestem auch aus meinem Heimatland Spanien, da gibt es starke politische Kräfte, die einfach auf diese Fakten pfeifen. Und das Einzige, was man dem entgegensetzen kann...
Und Journalisten auch angreifen.
Ja, also natürlich, selbstverständlich. Sie sind das, der Feind. Also der amerikanische Präsident hat
die
Feinde des Volkes genannt. Und natürlich sind die Feinde des Volkes aus seiner Warte, weil ein informiertes Volk hätte wahrscheinlich bei allem Respekt Donald Trump nicht gewählt. Es ist eine schwierige Situation. Der Journalismus ist ein Fundament der Demokratie und ist natürlich auch ökonomischen Zwängen unterstellt. Und das ist ein schwieriges Spannungsverhältnis. Aber das ist nun wirklich alternativlos. Wenn wir anfangen, das zu debattieren und wenn man glaubt tatsächlich, ich bin nicht auf Qualitätsjournalismus angewiesen, denn mein Schwibschwager aus Detmold ist auf Social Media wahnsinnig aktiv und dann kriege ich alles mit, was ich brauche, dann haben wir ein Problem. Das geht auf Dauer, glaube ich, nicht gut.
Abschließende Frage noch, um den Bogen wieder zu schließen zu Klaas Relotius, auch zu Ihrem Buch, was ja auch Anlass ist sozusagen für diesen neuen Titel, Journalist des Jahres, Titel, weiß nicht, ob das Wort Titel das Richtige ist, Ruf, Preis. Da gibt es ja einen juristischen Streit mit ihm, der dieses Buch in Teilen auch anzweifelt. Es gab da eine Debatte in den letzten Monaten, wo es auch um Details Ihres Buches ging, die in Zweifel gezogen worden sind. Wie haben Sie diese Debatte erlebt? Es waren, wie gesagt, nur Details, kleinere Punkte, die sozusagen hinterfragt worden sind, wo Sie selber plötzlich auch in der Kritik standen.
Ja, also
wie gehen Sie mit Details, mit Informationen
um? Ja, das ist schon, also zum einen muss man Stand heute sagen, es gibt also keine Klage, sondern es gibt bis jetzt ein Schreiben und die Basis für diese Vorwürfe sind Aussagen von Klaas Relotius und bei allem Respekt, der eigene Anwalt sagt, dass dieser Mann krank ist. Damit ist gemeint, dass er ein notorischer Lügner ist und es wurde angekündigt, eine Klage und diese Klage wird in einigen Monaten, wenn sie dann kommt, dann vor dem Gericht entschieden werden und plötzlich ist die Debatte eine ganz andere, nämlich Klaas Relotius gegen Juan Moreno. Das heißt, dieser Spin führt dazu, dass Klaas Relotius jetzt deutlich weniger Gegner hat, nämlich jetzt in Anführungszeichen mich. Ich bin der Letzte, der von sich weist, Fehler zu machen. Mehr noch, ich verspreche allen meinen Lesern, auch in Zukunft Fehler zu machen. Klaas Relotius ist so singulär in dem, was er angerichtet hat. Dieser Betrüger hat den Journalismus tatsächlich einen so massiven Schaden angerichtet, dass bei allem Respekt und wie gesagt, es wird möglicherweise eine Gerichtsverhandlung geben, da wird das alles geklärt werden, mich mit ihm zu vergleichen, halte ich für einigermaßen absurd.
Würden Sie sich wünschen, da Sie ja mal Kollegen waren, irgendwann nochmal mit ihm persönlich wieder Kontakt aufzunehmen, mit ihm mal sowas wie sagt man, ein Bier trinken gehen
zu können? Ja, natürlich würde ich mit ihm, also ich hätte viele Fragen.
Was wäre die erste Frage an ihn, wenn Sie ihn sehen?
Er hat zum Beispiel, das ist gar nicht so, so bekannt, wo man es im Netz finden kann, der hat zum Beispiel unterrichtet. Journalistenschüler. Hat er gemacht. Ich würde zum Beispiel fragen, was hast du denen erzählt? Was hast du denen gesagt, wie ein Journalist arbeiten soll? Ich würde gerne versuchen zu verstehen, warum er allen Ernstes glaubt, dass er jetzt, indem er gewissermaßen den weisen Ritter Juan Moreno, auf den sich alle als Helden geeinigt haben, jetzt mit Schmutz bewirft. Weil wenn es ihm um Fehler ginge, und ich, einer dieser Punkte ist ja, Juan Moreno hat geschrieben, die Tür zu seinem Büro war immer zu.
Zu dem von Relotius.
Von dem Büro von Relotius war immer zu. Hier zu stellen wir sinngemäß fest, die Tür war gelegentlich auch auf. So, glaubst du in irgendeiner Weise, dass dich das rehabilitiert? Und wenn er schon sagt, er stellt sich der Verantwortung, das hat er ja mitteilen lassen, dann würde er hier bei Ihnen sitzen. Also ich hätte wahnsinnig viele Fragen an ihn und ich würde mich natürlich jederzeit mit ihm treffen. Ich bezweifle sehr, dass er das machen würde. Aber wir sind am Ende ja, also wenigstens ich und Sie wahrscheinlich auch, Journalisten. Und natürlich würde man sich mit dem Menschen Klaas Relotius auseinandersetzen wollen, natürlich.
Juan Moreno ist Journalist des Jahres im Medium-Magazin und diesen Preis hat er bekommen, ein Jahr nach der Aufdeckung des Falls Relotius, und war bei uns im Studio. Herr Moreno, vielen Dank.
Vielen Dank.
im Stasi-Museum in Berlin. Fehlen seit einiger Zeit staatliche Orden. Die sind geklaut worden, darunter auch ein paar Kopien. Aber es waren eben nicht nur Orden, die geklaut worden sind, sondern auch kostbarer Schmuck. Echter, originaler, kostbarer Schmuck, der geklaut wurde. Ja, Moment mal, Schmuck in Stasi hinten. Claudia van Laak hat sich vor Ort nochmal umgesehen.
Jörg Drieselmann öffnet den Tresor, wuchtet einen Pappkarton heraus.
So, das ist das, was ich habe.
Der Leiter des Berliner Stasi-Museums greift in den Karton, holt ein Objekt nach dem anderen heraus. Durch Noppenfolie und durchsichtige Plastiktüten schimmert es golden. Ab und zu blitzen Granaten und Diamanten hervor. Das größte Stück, eine Goldkrone, aus der jemand die Edelsteine herausgebrochen hat. Jörg Drieselmann wiegt eine schwere Kette in der Hand, an der Goldmünzen befestigt sind.
Das sind, glaube ich, auch österreichische Münzen, wo man so sagt, das mag vielleicht Österreich-Ungarn oder irgendwie sowas gewesen sein.
Drieselmann packt weiter aus. Eine historische goldene Haarspange in Schmetterlingsform mit aufgesetzten Perlen und Granaten. Eine vergoldete Walnuss, innen mit Diamanten besetzt. Ein breiter Goldgürtel, dazu das passende Armband.
Da stellt sich wirklich die Frage, wie eigentlich kommt die Stasi zu diesen Objekten?
1962, direkt nach dem Mauerbau, leerte die Stasi Depots und Schließfächer in der gesamten DDR, in denen Personen, die in den Westen gegangen waren, zuvor ihre Wertgegenstände verwahrt hatten. Aktion Licht hieß dieser staatliche Raubzug. In den späteren Jahren wurden Kunstsammler mit hohen Steuerschulden konfrontiert. Da sie diese in der Regel nicht begleichen konnten, wurden ihre Sammlungen oder Teile davon konfisziert. Außerdem, so Drieselmann,
von jedem Republikflüchtling hat man geguckt, was hat er gelassen. Jetzt waren die weg im Westen, da ist man in die Wohnung rein und hat geguckt, das nehmen wir mit. Keine Frage.
Und dann war da ja noch die Kunst- und Antiquitäten GmbH, Teil des Imperiums von Alexander Schalk-Golodkowski. Sein Auftrag lautete Devisenbeschaffung für die DDR. Kunst und Antiquitäten eigneten sich dafür besonders gut und so gelangten auch zuvor staatlich geraubte Gemälde, historische Möbel und Schmuckstücke in den Westen. Und wo befinden sich diese Kulturgüter heute, die sich die Stasi unrechtmäßig angeeignet hat?
In alle Winde zerstreut und es ist äußerst schwer, die Wege einzelner Objekte nachzuvollziehen. Und daran war der Stasi natürlich auch gelegen, die Herkunftszusammenhänge unklar zu machen.
Sagt Ralf Blum, Historiker und Archivar beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Er hat in den letzten 2 Jahren die Stasi-Akten auf Hinweise zu Raubkunst untersucht und wird im Frühjahr ein entsprechendes Inventar veröffentlichen. Nach der öffentlichen Debatte über NS-Raubkunst könnte nun die Zeit nach 1945 in den Fokus rücken. Von der Stasi geraubte und später in den Westen verscherbelte Kulturgüter. Und was ist mit dem Goldschatz aus dem Stasi-Museum? Warum wurden die 56 Stücke, nach dem Diebstahl sind es noch 52, nicht an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben? Die Spur führt zum Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen. Diese Behörde hat den Goldschmuck an das Stasi-Museum ausgeliehen. Museumschef Jörg Drieselmann.
Es kann ja auch vom Bundesamt mir heute nicht mehr gesagt werden, wie das Bundesamt nun mal ganz im Ernst zu diesen Objekten gekommen ist. Das ist vergleichbar der Situation, die heißt, hinter der Heizung gefunden.
Ein von der Stasi geraubter Goldschatz, von dem keiner weiß, wem er gehört. Nach den rechtmäßigen Eigentümern hat niemand aktiv gesucht.
Claudia van Laak mit ihrer Recherche im Berliner Stasi-Museum. Ulf Bischoff ist Kunstanwalt in Berlin und beschäftigt sich mit diesem Thema. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Woher kommt dieser, wenn auch kleine, übersichtliche, aber dennoch beachtenswerte Goldschatz im Berliner Stasi-Museum?
Also so leid es mir tut, eine ganz konkrete Antwort kann ich darauf auch nicht geben. Es war aber so, dass beispielsweise im Zuge von Grenzübertritten, bei Besuchsreisen von Rentnern, bei Übersiedlungen aller Art natürlich immer Schmuck mitgeführt worden ist und manchmal auch vielleicht ein bisschen zu viel oder das nicht deklariert worden ist und diese Dinge dann beschlagnahmt worden sind, dann in die Asservatenkammer gekommen sind. Das konnte der Zoll sein, das konnte das MFS sein, je nachdem, wer hier die Untersuchungen geführt hat. Und als solchen Komplexen sind dann Einzelstücke eben in auch in die Tresorverwaltung des Ministeriums für Finanzen gelangt. Und ich denke, dass zu Zeiten der Wende dann einfach noch einige Stücke übrig waren und das zum Kontext dieser Schmuck stammt.
Was ist mit diesem Schmuck eigentlich zu DDR-Zeiten, also noch vor dem Mauerfall, passiert? Wurde der dann verschenkt an verdiente Mitarbeiter oder wohin ging das?
Schon zur Zeit der Aktion Licht, also Anfang der 60er Jahre, hat man im Grunde klare Anweisungen gegeben, dass Schmuck, soweit er noch verkäuflich war, exportiert wurde, auch Schmuck umgearbeitet wurde, Edelmetall, was man nicht verkaufen konnte, dann eben eingeschmolzen wurde, Gold und Silber, und das verwertet wurde. Und das wurde über viele Jahrzehnte so gehandhabt, bis 1989, und war aber bestimmt noch nicht alles verkauft. Es kann durchaus auch sein, dass die Stasi da selbst einen kleinen Notgroschen angelegt hatte.
Einiges davon wurde auch verkauft in den Westen, in den Schmuckmarkt auch gegeben, oder?
Soweit sich das verkaufen ließ, wurde das 1:1 verkauft, aber Schmuck ist ja oft alter Schmuck, unterliegt auch Moden. Und manchmal war das dann nicht möglich und dann wurde das eingeschmolzen, Steine herausgebrochen und dann eben einzeln exportiert.
Wo könnte noch was sein außerhalb des Berliner Stasi-Museums? Wo könnten noch alte Stasi-Goldschätze stecken?
Man hat das schon zusammengeführt, deswegen auch beim Bundesamt gelagert. Und es wird natürlich schwierig sein, die früheren Eigentümer solcher Stücke aufzufinden. Bei Kunst ist das ein bisschen einfacher, wenn sie Bilder haben und so weiter, die möglicherweise beschrieben sind oder es da Fotos gibt. Bei Schmuck ist das natürlich ganz besonders schwierig, weil die Geschichte diesen Stücken, was ihre Vorbesitzer eben angeht, nicht anhaftet.
Und könnte noch in irgendeinem Museum für Kunsthandwerk in Deutschland auch im Depot fragwürdiger Schmuck liegen aus Stasi-Zeiten?
Sicher könnte das sein, aber man hat im Grunde das ja zusammengefasst, um das zu verwerten. Also in den Museen ist das in der Regel nicht gelandet, weil die Museen nicht die vorgesehenen Abnehmer waren.
Es ging um die kommerzielle, die wirtschaftliche Verwertung. Also richtig, ganz simpel einfach möglichst Geld damit machen.
Richtig, oder eben sozusagen das zu behalten, weil man es vielleicht nochmal braucht für diese oder jene Operation. So einen kleinen Tresor mit ein bisschen Gold drin ist ja immer ganz hilfreich für solche Geschäfte.
Das ist ja genauso wie mit der DDR-Raubkunst, ne? Aber darüber haben wir uns ja auch schon hier immer wieder auch unterhalten hier im Programm. Das hat uns immer wieder auch interessiert, auch gerade als wir über den offenbar aufgeklärten Raub von Gotha gesprochen haben, also aufgeklärt im Sinne von, dass die Bilder mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurückkommen werden, dort nach Gotha, die zu DDR-Zeiten gestohlen worden sind. Auch da ging es ja um die Frage, könnte da eventuell die Staatssicherheit oder auch diese kommerzielle Koordinierung oder Schalk-Golodkowski eine Rolle gespielt haben. Also die Frage steht immer wieder, 30 Jahre nach dem Ende der Stasi, nach dem Fall der Mauer, wie kann es sein, dass das alles noch so wenig aufgearbeitet ist? Die Frage nach der Raubkunst, die Frage nach Raubgold?
Nun, es ist ein schwieriges Unterfangen. Also nicht so sehr, wenn Sie wissen, wo das herkommt. Oft ist es ja aber so, dass diese Stücke auch in den Depots liegen, übrigens seit Kriegsende. Auch die Schlossbergungen sind ja in die Depots überführt worden. Und es ist dann eben nicht mehr bekannt, woher diese Stücke stammten. Manchmal an Möbeln, dann finden sich Kleber oder man kann das irgendwie noch nachvollziehen, aber das ist nicht immer der Fall. Und wenn die früheren Eigentümer auch keine Informationen haben, ist es eben sehr schwierig, die Stücke mit den Familien dann zusammenzuführen.
Das heißt, die Aufarbeitung beginnt jetzt erst so richtig, 30 Jahre danach?
Richtig, man fängt jetzt erst an, systematisch auch in den Depots nach fragwürdigen Provenienzen nach 1945 zu suchen.
Bräuchte es da auch eine andere Gesetzeslage?
Es bräuchte generell eine andere Gesetzeslage für abhandengekommene Kunst, auch für Diebstähle, wenn wir eben an den prominenten Fall in Gotha denken oder andere Verluste auch der Museen begünstigt die Rechtslage in Deutschland, die Opfer von solchen illegalen Handlungen im Grunde nicht, sondern da geht immer der freie Markt über die Interessen der früheren Eigentümer.
Wie zeigt sich das genau?
Das zeigt sich, dass eben solche Ansprüche in der Regel nach 30 Jahren verjähren und selbst der Dieb oder Nachbesitzer die dann nicht unbedingt mehr herausgeben müssen. Und darüber müsste man nachdenken. Das wurde auch im Zuge der Causa Golit besprochen. Es gibt sogar einen Gesetzentwurf, der gefordert wurde vom Bundesrat, aber der scheitert immer noch am Widerstand des Bundesministeriums der Finanzen, weil man dort eben die Sorge hat, man müsste dann die heutigen Besitzer entschädigen und das könnte dann teuer werden.
Der Kunstrechtsanwalt Ulf Bischoff über die schwierige und offenbar auch sehr langwierige Aufarbeitung der Rolle des DDR-Staates im Umgang mit Raubkunst nach 45, auch mit Raubgold nach 45 und auch die Rolle der Staatssicherheit. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
675 Millionen Dollar werden aus Gütersloh nach New York überwiesen, wenn das Kartellamt will. Denn Bertelsmann, 1835 als Buchverlag gegründet, übernimmt auch noch das letzte Drittel des Penguin Random House Verlags. Damit besitzt Bertelsmann dann auf 6 Kontinenten mehr als 300 Verlage. Der Coup mit dem weltgrößten Verlagskonzern kam für Buchmarktexperte Holger Heimann nicht überraschend, erklärte er im Deutschlandfunk.
Bertelsmann macht deutlich, dass sie auf das Buchverlagsgeschäft setzen. Daneben gibt es eine Reihe anderer Sparten. Das Fernsehen zum Beispiel ist noch deutlich umsatzstärker. Die Investition stärkt auf alle Fälle die Position des Konzerns gegenüber einem Händler wie Amazon und natürlich auch gegenüber anderen Verlagen, die mit Bertelsmann um Autoren konkurrieren, Bestsellerautoren zumal.
Die amerikanische Regierung hat erfolgreich gegen Edward Snowden geklagt. Der Whistleblower wurde von einem Bundesgericht in Virginia dazu verurteilt, alle Einnahmen aus dem Verkauf seiner Memoiren in die US-Staatskasse zu überweisen.
I wanted something else, something that was harder for me. I wanted to show that I wasn't just a brain in a jar. I knew what I was doing.
In seinen Lebenserinnerungen mit dem Titel Permanent Records habe der einstige Geheimdienstmitarbeiter Snowden, so der Richter, gegen die Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen. Weil er weder NSA noch CIA vor Drucklegung kontaktiert habe, stünden dem US-Justizministerium nun sämtliche Einnahmen zu. Dumont bleibt seinen beiden Regionalzeitungen Kölner Stadtanzeiger und Express treu. Der Standort in Köln werde fortgeführt, teilte die Mediengruppe mit. Über die Zukunft der Hamburger Morgenpost und der Mitteldeutschen Zeitung in Halle schweigt sie allerdings. Im September war Dumonts Berliner Verlag an das Unternehmerpaar Silke und Holger Friedrich verkauft worden. Christian Petzold bekommt seinen 25. Preis, weil er als Filmregisseur und Drehbuchautor die deutsche Filmkultur mit gesellschaftlich relevanten Themen präge, wie bei seinem ersten deutschen Filmpreis.
Warum bist du nicht gekommen, Achim?
Ich habe mit der ganzen Scheiße nichts mehr zu tun.
Mit was für einer Scheiße?
Ich mache einen Kontakt mit Benz.
Und dann? Was kriegen wir? 10 Jahre? 15?
Was wollt ihr denn sonst machen?
Wir brauchen Geld.
Die innere Sicherheit, aber auch Jella, Barbara oder Transit. Für alles zusammen wird Christian Petzold im März mit dem Schillerpreis der Stadt Mannheim ausgezeichnet.
Und rüber jetzt auf die Insel nach England, wo im 17. Jahrhundert der Superprotestant und Puritaner Oliver Cromwell gegen den katholischen König antrat. Und das war eine Zeit, in der die Liebe zwischen einer Protestantin und einem Katholiken mit der Hölle bestraft wurde. Und um diese unmögliche Liebe zwischen Elvira, der Protestantin, und Arturo, dem Katholiken, geht es in Vincenzo Bellinis Belcanto-Oper I Puritani. Elvira wurde heute Abend gesungen in Düsseldorf von Adela Zaharia. Adela Zaharia heute Abend in Düsseldorf in den Puritani von Vincenzo Bellini und inszeniert von Rolando Villason. Also Startenor eigentlich, aber neuerdings offenbar auch mehr Regisseur. Und das Ganze für uns hat gesehen Uwe Friedrich. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie erzählt Rolando Villason die Geschichte auf der Bühne?
Das ist eine recht düstere Geschichte, ist ja klar. Er hat sich dafür von Dieter Richter auch einen dunklen Raum bauen lassen mit Anklängen an Kirchenarchitektur. Es gibt so ein angedeutetes Chorgestühl. Es geht ja um Religionskriege, könnte auch ein Schloss sein. Und da tritt dann brav der Chor auf in Kostümen von Susanne Hubrich. Die sind zum Teil extrem unvorteilhaft, gerade für die Männer. Die Frauen kommen etwas besser weg. Die kommen also erstmal rein mit so angedeuteten Kostümen dieser Cromwell-Zeit, schieben dann aber auch, die haben schon einige tolle Erfindungen gemacht, die haben so eine Art T-Wagen, auf dem sie dann ihre Maschinengewehre reinfahren, haben auch einen fahrbaren Pranger, den kann man immer wieder reinbringen und rausschieben, wenn man gerade mal wieder Leute foltern will. Sie merken an meinem spöttischen Tonfall, das hat viel unfreiwillige Komik.
Die Maschinengewehre der einzige aktuelle Bezug?
Das bleibt im Grunde der aktuelle Bezug. Damit wird aber rumgefuchtelt, wie sonst mit Degen gefuchtelt wird. Also dadurch ändert sich nichts für Stück. Es wird dadurch überhaupt nicht in unsere Gegenwart gebracht, sondern das ist einfach anachronistisch. Und wenn dann die Statisten in dicken Anführungsstrichen gefoltert werden und ihre Theaterblutstriemen zeigen, also damit kriegt man auch keinen Hering mehr vom Teller. Das ist weder schockierend noch verblüffend noch sonst irgendwas, sondern fügt sich ein in dieses Gefühl, dass die Sängerinnen und Sänger doch während der Probenwochen ziemlich allein gelassen wurden und dann eben doch am Souffleurkasten die Arme recken und schöne Gesten machen und die Gesten, die sie am besten können. Wenn man denn mal positiv sein will zu Rolando Villazons Regiekünsten, und an Kunst ist da wirklich nicht viel, dann muss man sagen, die Sänger werden nicht gehindert an der Musik. Das ist ja auch schon mal was.
Gut, dann kommen wir doch am besten gleich zu Musik, oder? Lassen wir Rolando Villazon und seine Regiearbeit einfach hinter uns und sprechen über Antonino Fogliani, der die musikalische Leitung heute Abend hatte in Düsseldorf, sprechen vielleicht darüber Adela Sahadia, die wir schon gehört haben als Elvira. Also, wie hat sie das musikalisch überzeugt?
Das ist musikalisch schon ein sehr beeindruckender Abend. Antonino Fogliani gilt als Belcanto-Spezialist und auch zu Recht. Er hat zum Beispiel in Frankfurt eine phänomenale Norma dirigiert. Die hat er auch schon aufgeheizt und robust genommen. Das verträgt allerdings die Norma ein bisschen besser als die Puritaner. Im dritten Akt, also nach der Pause, da klingt's doch alles schon sehr nach frühem Verdi und sehr aufgeheizt und mitunter auch laut. Man fragt sich dann später, eine Generation später, wurde Verdi ja dafür angefeindet, dass er so laute Musik geschrieben habe. Hier klingt auch schon Bellini ziemlich laut, aber nicht immer. Und dann kommt nämlich Adela Zacharia als Elvira und spinnt diese Wahnsinnsfäden in ihren großen Szenen großartig. Nicht die Femme Fragile, die zerbrechliche Frau, die nur so vor sich hin piepst, sondern eine Frau mit Kraft, mit Willen, die diesen Wahnsinn, das ist ja eine Frage der Deutung, was bedeutet der Wahnsinn, der in der italienischen Romantik um 1830 auf einmal so in Mode kommt? Das hat ja nichts mit einer Psychiatrieerfahrung heute in einem Landeskrankenhaus zu tun, sondern das ist ein Symbol für den Moment, in dem sich die Frau aus der Männergesellschaft verabschiedet, was Eigenes macht, ihre eigene Welt entfaltet, und das macht sie klanglich hinreißend deutlich mit der Koloraturleichtigkeit und doch dem Farbenreichtum. Toll gespielt auch, sie muss man ausnehmen, wenn ich vorhin Arme recken gesagt habe, sie spielt den Wahnsinn toll. Johann Hotea, ebenso ein kraftvoller Tenor mit auch der Leichtigkeit, auch diesem melancholisch Verhangenen, macht schöne Sachen, wenn er auch leise singt, und die Männer mit den tiefen Stimmen, die ja auch was zu tun haben, auch wirklich gut in diesen vorwärts drängenden Arien mit wiederum einem ein Schuss von Melancholie, den Bellini hat. Also ein aufgeheizter, insofern ein bisschen anderer Bellini, als ich ihn vielleicht erwartet hätte in diesem Stück. Mhm. Aber doch musikalisch überzeugend. Szenisch, es gibt ein bisschen was zu lachen. Richtig weh tut's nicht. Ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Insgesamt bleibt's doch eine Empfehlung.
Und der Vorteil ist ja bei der Oper, wenn man die Inszenierung so gar nicht mag, kann man die Augen schließen.
Das hilft an diesem
Abend. Uwe Friedrich war nicht so besonders begeistert von der Regie von Rolando Villazon heute Abend in Düsseldorf. Bellinis I Puritani, aber hörbar begeistert von der Leistung der Sängerinnen und Sänger und auch von der musikalischen Leitung von Antonino Fogliani. Und wiederzusehen ist diese Oper am Freitag. Über Friedrich, vielen Dank. Und wir schauen auf zwei neue Filme, die morgen in den deutschen Kinos starten, mit Hartwig Tegeler, nämlich zum einen The Farewell von Lulu Wang und The Peanut Butter Falcon. The Peanut Butter Falcon, das klingt schon besonders. Der Erdnussbutterfalke. Was hat es damit auf sich?
Naja, egal, ob The Rock oder The Undertaker oder jetzt The Peanut Butter Falcon. Zack bzw. sein Kumpel Tyler haben natürlich vollkommen recht. Ohne einen vernünftigen Namen ist ein Wrestler im Ring nun einfach gar nichts. Und da Zack die Erdnussbutter so liebt und davon träumt, durch den Ring zu fliegen, liegt das auch mit dem Falken ziemlich nah. Kurzum, Tyler Nielsen und Michael Schwartz Film erzählt von zwei Außenseitern auf der Flucht. Und der eine träumt eben davon, Wrestler zu werden. Er hat ein Down-Syndrom und flieht aus dem Heim, in das er gesteckt wurde, nachdem seine Eltern nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Und der andere, Tyler, der in Anführungsstrichen normale, ist ein illegaler Krabbenfischer im Marschland von North Carolina. Der hat seinen Kollegen den Fang geklaut und macht sich jetzt mal lieber aus dem Staub. Also zwei, die irgendwie nichts zu verlieren haben, außer ihren Fesseln, sprich die alte, bescheuerte Vergangenheit. Und Zack Gottsagen, der spielt diesen Film Zack an der Seite von Shia LaBeouf, der hier mit der Heimbetreuerin Eleanor, Dakota Johnson, aneinander gerät. Die nämlich will Zack quasi wieder einfangen.
Du bist mit einem Jungen mit Down-Syndrom hier mitten in der Pampa.
Ich hab mich um ihn gekümmert, was du ja nur kannst, wenn er hinter Gittern ist.
Wir sind hier nicht bei Herr der Fliegen. Du kannst nicht einfach... Es gibt Papierkram zu erledigen.
Und während du mit Papierkram beschäftigt warst, waren wir mit Leben beschäftigt. Hab ich recht, Bruder?
Ja. Übrigens, diese Geschichte ist auch sehr gut erzählt, was natürlich mit einer Verbeugung zu tun hat, die in diesem Film implizit steckt. Das ist natürlich auch eine Art von Verbeugung vor der Mark Twain-Geschichte, der Huckleberry Finn-Geschichte. Also insgesamt ist das ein wirklich wunderschöner Film, in dem übrigens Zack am Ende natürlich in einem Wrestling-Ring landet und zeigt, wie viel Kraft dieser Mensch tatsächlich hat.
Also eine Empfehlung, dieser Peanut Butter Falcon von Tyler Nielsen, ja, und Michael Schwartz kommt ab morgen in die deutschen Kinos. Und der zweite Film, über den wir reden, hat zumindest schon mal einen durchaus gängigeren Titel, The Farewell, nämlich der Abschied von Lulu Wang. Was hat es mit diesem Abschied auf sich?
Naja, es geht um den Abschied von einem Menschen und da gibt es in diesem Film einige Probleme in der Familie.
Was ist los, Dad? Bitte sag's mir.
Deine Nainai stirbt.
Sie weiß es nicht. Deshalb darfst du ihr nichts sagen. Die Familie findet es besser so.
Wieso ist das besser?
Weil man bei uns in China sagt, wer Krebs hat, muss sowieso sterben.
Ja, wen wir da hörten, das war die Tochter, aufgewachsen in New York, den Vater und die Mutter, die seit Jahren in den USA leben, aber eben bei uns in China, sagte ja die Mutter, noch ganz den alten Traditionen verhaftet ist. Und das ist eben das Setting von Lulu Wangs Film The Farewell. Die Großmutter hat eine tödliche Krebsdiagnose, die Familie will ja nichts sagen und richtet nun, damit alle die Sterbenden noch mal sehen können, eine sogenannte Fake-Hochzeit ein. Nur Billy, diese junge Frau, soll in New York bleiben, weil sie zu westlich ist und damit, wie alle in der Familie befürchten, ihren Emotionen dann doch irgendwie den Lauf lassen würde. Aber Billy reist, stur wie sie ist, dem Rest der Familie hinterher nach China und da wird dann diese skurrile Hochzeit gefeiert.
Das klingt schon nach einer absurden Konstellation, dass da in The Farewell also offenbar eine Fake-Hochzeit gefeiert wird. Gleichzeitig aber auch eine traurige Geschichte, oder?
Also das Traurige und das Komödiantische liegen hier sehr nah beieinander, zumal diese Familie eine geradezu unheimliche Energie aufwendet, um diese Lüge zu verstecken, während die Großmutter ihrerseits voller Lebenslust wie eine liebevolle Diktatorin die Regie über dieses Fest übernommen hat. Das sind sehr, sehr eigene Mitglieder der Familie, die Lulu Wang hier zeichnet. Man könnte sie auch schrullig nennen, aber eben auch sehr liebevoll. Doch im Kern von diesem Film geht es quasi um den Unterschied zwischen der westlichen und östlichen Kultur, die ja gerade in der Figur der Billy, die in den USA aufgewachsen ist, aufeinanderprallen. Übrigens gespielt wird Billy von der US-Rapperin Awkwafina, die selber Sino-Amerikanerin ist. Am Ende von Farewell, könnte man sagen, gilt aber, egal ob West oder Ost, die Erkenntnis, dass die Begegnung mit dem Tod eine Sache ist, die dann doch besser nicht im Gegensatz zum Leben stehen sollte.
Hartwig Tegeler mit zwei neuen Filmen, die also morgen starten. Zum einen, wir haben es gehört, The Farewell von Lulu Wang und The Peanut Butter Falcon von Tyler Nielsen und Michael Schwartz. Vielen Dank.
Was mir heilig ist,
Andreas Beck war lange Intendant am Theater in Basel und das sehr erfolgreich. Und seit September ist er Chef des Münchner Residenztheaters.
Was mir heilig ist. Also ganz sicherlich nichts Materielles. Ich glaube, heilig ist mir Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit von Freunden oder anders gesprochen von Menschen überhaupt oder vor allen Dingen von Menschen, die ich liebe. Ich bin ja ein Einzelkind, also und dadurch war relativ schnell klar, dass man nicht nur im Familienverband seine Heimat haben sollte, sondern eben halt auch im Freundeskreis. Das heißt, ich habe relativ früh lernen müssen, mir Freundinnen und Freunde zu schaffen und habe das auch wirklich sehr gepflegt. Also über Briefe und Briefkontakte, jahrzehntelang mit Austauschschülern, mit denen ich irgendwie eine Freundschaft hatte. Also mir war das immer wichtig. Ich bin heutzutage als Freund wirklich leider nicht mehr ganz so gut. Das muss ich ganz offen gestehen. Ich arbeite ja in einem Beruf, in dem es nicht um Ehrlichkeit geht, sondern genau um das Gegenteil, nämlich um das Spiel, um das Vortäuschen, das Beschäftigen mit der Fantasie, mit Literatur, die eben auch ausgedacht ist. Das ist mir übrigens auch sehr heilig, Literatur. Aber weil ich eben genau weiß, dass wir hier jeden Abend auch falsche Gefühle verkaufen, ist mir besonders heilig mit den Menschen, mit denen ich mich nicht nur beruflich, sondern vor allen Dingen privat umgebe, dass wir da authentisch oder anders gesagt ehrlich miteinander sind. Und diese Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit von Gefühlen, die sind mir heilig. Und vor allen Dingen halt der private Umgang mit Menschen, der nichts mit dem zu tun hat, was ich den ganzen Tag zu tun habe.
Andreas Beck, Intendant am Residenztheater in München. Und morgen fragen wir die aus Thüringen stammende Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche, was ihr heilig ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Eigentlich gilt ja, entweder eine Geschichte stimmt, dann steht man als Verlag zu ihr, oder aber man bringt sie gar nicht, klärt die Taz auf. Eigentlich. Aber der Stern hat eine Reportage aus dem Trump Hotel in Washington D.C., obwohl sie dem Magazin zufolge korrekt recherchiert wurde, nur in der aktuellen Druckausgabe veröffentlicht. In der digitalen, also der E-Paper-Ausgabe, wurde sie komplett geschwärzt. Und zwar aus juristischen Gründen, wie der Stern laut Taz erklärt. Es ist die Angst von Trump, verklagt zu werden. Fragt sich nur, ob durch die Berichte über die Schwärzung der digitalen Ausgabe nicht viel eher Trumps Anwaltsteam auf die Sache aufmerksam wird, als wenn der Stern die Reportage einfach ungeschwärzt im E-Paper gebracht hätte. Kritische Karikaturen wären dem neuen Präsidenten Algeriens, Abdelmadjid Tebboune, geschwärzt wohl am liebsten. Das liest man jedenfalls aus Klaus Leggewies Artikel für die Frankfurter Allgemeine heraus. Der Politikwissenschaftler hat die Karikaturisten als die Stimme der Protestbewegung ausgemacht. Wie dünnhäutig die Machthaber sind, belegt die Verurteilung des beliebten Karikaturisten Abdelhamid Amin, Kürzel Nim, zu einem Jahr Gefängnis. Das Corpus Delicti, eine an die Aschenputtel-Geschichte erinnernde Karikatur, die Tebboune als Marionette der Generäle darstellt, die ihm ein paar gläserne Schuhe überstreifen, schreibt Leggewie. Die Zukunft der Freitagsdemonstrationen in Algerien sei allerdings ungewiss. Einerseits, weil die Protestbewegung selbst kein Programm und keine Gegenkandidaten habe. Andererseits, weil die Machthaber langsam die Geduld verlören. Die Cartoonisten würden aber mutig weiterzeichnen. In Leggewies Worten: Le Hic zeigte kürzlich eine Karikatur auf den frisch gewählten Präsidenten mit der Sprechblase »Ich werde Algerien wieder auf die Spur setzen«. Auf dem Tisch vor ihm sieht man in der Tat vier Spuren, Kokain. als Anspielung auf Tebuns Sohn, der wegen Kokskonsums in Haft ist und wie sein Vater das Milieu der Privilegierten verkörpert, in dem Geldwäsche und Luxuskonsum, Korruption und Drogengenuss Alltag sind. Um das zu verteidigen, würde die Nomenklatur eine neue algerische Tragödie riskieren. Von Frust zu Frust. Wer keine Gelegenheit hat, an diesem späten Donnerstagabend Frust, das Magazin, die neue Persiflagensendung von und mit Olli Dittrich im Ersten zu sehen, sollte wenigstens den Bericht von Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung lesen. Der ist nämlich auch schon komisch. Gerz hat Dittrich bei der Endabnahme im Schneideraum über die Schulter geschaut. Frust, das fiktive Magazin, sei ein Auffangbecken für abgehalfterte Prominente. Dittrich mime neue Figuren, aber auch alte Bekannte. Den Boxer Butcher Ronny, Killer von Farmsen, der beim IOC den Antrag gestellt hat, die Disziplin Sitzboxen endlich ins olympische Programm aufzunehmen, schreibt Gerz. Und natürlich Deutschlands bekanntesten Tierfilmer Andreas Baeseke. Der hat behauptet, das Polarzebra entdeckt zu haben. Das könne man aber gar nicht sehen, denn das Polarzebra hat weiße Streifen, wenn es hell ist im arktischen Sommer. Im Winter, wenn es dunkel ist, sind die Streifen dunkel. In Dittrichs Persiflagemagazin Frust wird Baeseke nun, Klaas Relotius lässt grüßen, als mittlerweile entlarvter Fälscher präsentiert. Es gibt kein Polarzebra. Er hat es mit digitaler Technik entstehen lassen, fasst es Holger Gerz zusammen. Die Süddeutsche Zeitung bringt den Text geradezu furchtlos, auch als E-Paper. Der Stern hätte die Geschichte wohl geschwärzt, aus Angst, von Andreas Baeseke verklagt zu werden.